und herzlich willkommen zum DJV Thüringen Podcast, eurem Ohr direkt in der Geschäftsstelle des DJV Thüringen. Ich bin Mariana Friedrich, stellvertretende Landesvorsitzende des DJV Thüringen. Als Landesverband setzen wir uns für die Medienschaffenden in Thüringen ein. Die Medienaufsicht im Land liegt in der Verantwortung der TLM, der Thüringer Landesmedienanstalt. Was genau die TLM macht, das fragen wir doch den Direktor persönlich. Jochen Fasko ist heute bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Friedrich, schönen Tag.
Herr Fasko, erstmal herzlichen Glückwunsch zum 30. Geburtstag. Die TLM feiert Jubiläum. Wie wird denn gefeiert?
Ja, also in diesen Zeiten ist Feiern ja nicht so richtig prickelnd. Und wir haben, muss ich ehrlich sagen, das war sehr, sehr spannend. Wir haben lange überlegt, ob, man kann immer sagen, wir sind das, darf ich ruhig sagen, auch durch die, ist jetzt ein bisschen abgemildert, aber eigentlich durch die Rundfunkgebühr seit 2009 ist sie ja nicht erhöht worden und soll jetzt, oder ist ja jetzt gerade frisch ein paar Cent erhöht worden, wir sind nicht besonders gut finanziert. Also man darf da auch keine riesigen Feiern machen und sollte es auch nicht machen und wir können es auch nicht leisten. Aber natürlich auch Corona als zweites großes Stichwort ist ein Riesenproblem. Und wir haben aber dann gesagt, erstens, wir haben Themen, wir sprechen auch, glaube ich, teilweise drüber. Die sind modern, die sind neu. Man muss das auch kommunizieren, was wir tun. Also man muss auch so einen Anlass nutzen. Und das Zweite, wir haben dann so ab Frühjahr gebankt, ob die Inzidenz nach unten geht und ob wir wenigstens klein mit vielleicht 60, 70 Menschen, meistens kommen ja bei großen Veranstaltungen bei uns dann doch ein paar mehr zusammen, dass wir Multiplikatoren, auch bundesweite Akteure zusammenholen. Das haben wir gemacht und wir haben dann im Danakil-Haus auf der also auf der EGA, passt ja ganz gut, um auch dann ein bisschen Werbung zu machen für dieses große Event, haben wir dann mit ca. 80 Menschen zusammen gefeiert. Aber vor allem haben wir geredet und Ministerpräsident war da, viele Minister, aber auch viele, wir sind ja Staatsfan organisiert, auch viele meiner Kollegen, auch viele Akteure und haben uns dann auch ausgetauscht über die Veränderung von Medien und die Rolle auch der Landesmedienanstalten.
Da sind wir thematisch schon ganz gut bei dem, worüber wir heute auch im Podcast reden wollen. Aber zuerst würde ich gerne einen Blick darauf werfen. Nicht jeder weiß vielleicht im Detail, was die Landesmedienanstalt macht. Was sind denn Ihre Aufgaben? Welche Rolle übernimmt die Landesmedienanstalt in Thüringen?
Ich sitze jetzt gerade in Erfurt in der Steigerstraße, eine schöne Straße mit, Sie kennen sie, Frau Friedrich, mit schönen alten oder zumindest modern alten Häusern. Wenn ich in der Steigerstraße hier irgendein großes, sagen wir Mann oder Frau hohe Buchstaben an die Wand schlagen würde, damit man weiß, was hier passiert, würde es wahrscheinlich das Wort Vielfalt sein. Und wenn ich mir wir sind jetzt die Hausnummer 9 und 10, aber ich mir eine Hausnummer aussuchen würde, wäre es die 5. Und das beschreibt vielleicht so ein bisschen die Dinge. Einerseits Artikel 5 Grundgesetz. Es geht um Meinungsfreiheit, es geht um Rundfunkfreiheit, Pressefreiheit. Wir sind und stehen dafür ein, Garanten für diese Freiheit. Mhm. Und wir sorgen auch dafür, das ist unser Job, dass sie möglich gemacht wird. Und wenn sie beeinträchtigt wird, versuchen wir diese Dinge wegzukriegen. Und Stichwort Vielfalt. Wir sind eine Einrichtung, berufen auch dafür, gerade Vielfalt zu ermöglichen. Das heißt also im privaten Rundfunkbereich, dass wir Senderlizenzen vergeben im Radiobereich, im Fernsehbereich, von landesweit, übrigens in der Gemeinschaft aller Medienanstalten auch bundesweit, bis natürlich da aber auch regional und lokal. Und diese Vielfalt muss einerseits als Grundlage ja da sein, damit überhaupt Diskurse und Kritik und Demokratie funktionieren kann. Und wir schauen natürlich dann genauso, wenn dann diese Vielfalt lebt und wenn dort Journalismus praktiziert wird, delektieren uns oder erfreuen uns nicht an Verstößen. Aber da schauen wir natürlich auch drauf, ob hier Rechtsverstöße passieren. Also Sie merken, die Rolle ist vielleicht sogar eine ganz besondere Behörde sind wir da. Wir sind nämlich eine Behörde und wir haben neben diesen Aufsicht, neben diesen Vielfaltsthemen, aber auch noch ein zweites großes Thema. Da geht es um Bildung, um Medienbildung. Und das bedeutet, dass wir Menschen auch fit machen wollen, kritisch und aber auch kreativ Medien zu nutzen. Und das ist auch Netzwerke gehören dazu und Entwicklung des Medienstandortes, technische Fragen, Forschung, Veranstaltung. Aber das ist so, also diese Freiheit ermöglichen, Und Menschen in die Lage zu versetzen, sie auch kritisch, kreativ zu nutzen, diese Medienvielfalt, das sind so vielleicht die Schwerpunkte.
Medienvielfalt ist natürlich ein Thema in Thüringen. Wenn ich mir die Medienlandschaft anschaue, wir haben zwei Zeitungsverlage, die aber inzwischen auch inhaltlich stark zusammenarbeiten. Wir haben einige private Radios, natürlich den öffentlich-rechtlichen. Wir haben Bürgermedien, wir haben einige wenige Lokal-TV-Sender. Und wenn ich so auf die reinen Online-Medien schaue, was so Innovationen der letzten Jahre sind, sehe ich nicht so sehr viel, wie ich in meiner Heimat gerne sehen würde. Was tut die TLM, um das zu befördern? Wie sieht es mit der Innovationsförderung aus?
Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, man kann immer das Glas halb voll oder halb leer sich anschauen. Ich schaue und rede auch sehr viel in anderen Ländern mit meinen Kollegen und mit anderen und bin schon sehr froh, dass wir in Thüringen einen sehr großen Mix und Potpourri von Medien haben. Natürlich kann man lamentieren und sagen, ja, was hat man denn damals gemacht mit der Treuhand und die Funke-Gruppe? Und da arbeiten sehr viele landesweit oder sehr weit sich verbreitende Zeitungsverlage doch sehr eng zusammen in einem Verlag. Und der andere, Sie haben es ja gesagt, arbeitet ja auch eng. Und das ist schon in Thüringen besonders, sage ich mal, diese große Dichte von einem Verlag. Aber wir haben auf der anderen Seite sehr früh, schon vor, ja, schon Mitte der 90er Jahre begonnen, lokale Angebote zu entwickeln, zu auszuschreiben, zu ermöglichen. Es gibt, Sie haben jetzt gerade eben gesagt, ja, es gibt einige wenige Lokalfernsehsender. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe gerade die Gelegenheit gehabt, der Medienstaatssekretär wollte sich das auch nochmal anschauen, da bin ich ja mitgefahren, so eine Art Sommertour, eine ganze Reihe von lokalen Fernsehangeboten zu sehen und auch zu sehen, wie weit die ins Land hinein, in ihre Fläche, in ihre Region hineinwirken, was sie auch für eine Bedeutung haben. Und da bin ich schon sehr froh, dass wir in Südthüringen viele, aber auch an der Perlenkette, für die, die nicht aus Thüringen sind, also die A4. Und da sind schon viele von, ich sag mal, Angebote im lokalen, regional, auch natürlich im Bürgermedienbereich haben wir im ganzen Land eine ganze Reihe von Bürgermedienangeboten. Hochschulfunk ist jetzt ein anderes Thema, sodass ich ganz froh bin, um es jetzt nicht zu sehr auszuführen, aber dass wir doch einen ziemlichen Mix haben von lokalen Angeboten, teilweise werbefinanziert, enorm schwer in diesen Zeiten, gerade noch nach Corona, und teilweise nämlich die Bürgerradios durch die Landesmedienanstalt. Und natürlich, wir sind ja finanziert durch einen ganz kleinen Anteil, 1,89% des Rundfunkbeitrags von den Gebührenzahlern, Beitragszahlern. Und diese Bürgerradios ermöglichen jeden, der Lust hat, hinzugehen und Radio zu machen und damit auch seine Kommune, seine Region auch damit zu bespielen oder auch wirklich Themen, gerade in Kommunalwahlzeiten zum Beispiel, jetzt auch aufzugreifen. Und so, dass ich schon mal froh bin, dass wir da einen ganz guten Mix haben. Das ist in vielen anderen Ländern bei weitem nicht so koloridhaltig. Aber Sie haben noch ein Thema angesprochen und da stimme ich Ihnen zu. Im Internet, die Blogger und die Leute, die sagen, ach, ich mache jetzt irgendwie da eine ganz tolle Sache und beschreibe jetzt, was in Bad Langensalza los ist oder in Hildburghausen. Die haben wir relativ überschaubar. Aber das gilt auch für andere Landstriche in anderen Ländern in Deutschland, zumindest, wo ich es ein bisschen besser beurteilen kann, weil wir natürlich weil wir kein Geschäftsmodell haben. Natürlich kann man in YouTube irgendwas machen, aber dort ist es ja so, also Stichwort Creator oder Influencer, die machen dann in der Regel Sachen, damit sie viele Klickzahlen kriegen, weil sie dann wenigstens ein klein bisschen Werbungsgeld, das dann draufgespielt wird, dann ihre Inhalte ergänzt bekommen oder machen dann irgendwie Affiliate-Links oder andere Sachen und kriegen dann Geld von denen, die dann ihnen die Pullover sponsern oder die Kleider. Aber dass ein Mensch sich hinsetzt und Publizistik, Journalismus in einer Region quasi als Ersatz vielleicht sogar oder Ergänzung zur Zeitung zu machen und sagt, ich möchte hier was tun, das haben wir ganz selten in Deutschland und es ist leider noch kein Geschäftsmodell dafür erfunden worden, weil die Menschen in aller Regel im Netz das gratis erwarten und nicht jetzt 10 € bezahlen wollen im Monat, dass da was passiert. Ich kenne da wenige Beispiele, letzter Satz. Zu dem Thema, aus meiner Sicht auf die Frage, zum Beispiel Herr Kreiner in Nordhausen macht da was. Es gibt eine Internetzeitung in dieser Region, gibt wenige andere. Also Sie merken, da ist noch eine große Baustelle. Da sind wir auch am Nachdenken, was wir tun können. Aber ansonsten bin ich sehr froh, dass wir Radio, Fernsehen, lokal, regional und landesweit auch in Thüringen haben.
2 Punkte dazu. Ja, Geschäftsmodelle, natürlich, da fehlt eine ganze Menge. Es gibt einige Projekte in Deutschland, die zeigen, dass es funktionieren kann, also auch nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum. Krautreporter ist natürlich so ein Thema, die verschiedene Modelle ausprobiert haben, inzwischen bei diesem Gesellschaftermodell sind und auch merken, dass die Leserschaft da ist, die zahlende Leserschaft da ist. Aber um dorthin zu kommen, muss man erstmal eine riesige Startförderung mitgeben. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte in Thüringen ein Medium hochziehen, muss ich mich ja erstmal ein paar Jahre über Wasser halten, um überhaupt ins Laufen zu kommen. Und so diese Gründerförderung für Start-ups zum Beispiel, das ist für Journalisten schon sehr schwierig zu bekommen.
Ich stimme Ihnen zu. Also wir haben verschiedene Aufgaben und ich bin sehr froh übrigens, was das beim Thema, wie kann man Journalismus in der Fläche halten, aber auch erweitern. Wir sehr eng der Landesregierung zusammenarbeiten. Die Staatskanzlerin hat ja die die Medienthematik bei sich, sind übrigens auch, obwohl aber entfernt, Aufsicht über uns. Wir stehen sehr selbstständig da und zum Glück haben wir keine Fachaufsicht, die uns dann sagt, wie wir A oder B oder C machen sollen oder sowieso nicht. Es geht ja gar nicht, das wäre ein Verstoß gegen die Rundfunkfreiheit, wer die Lizenz zu kriegen hat. Aber wir können und wissen auch mit zum Beispiel dem Medienstaatssekretär Krückels jemanden, der sehr, sehr intensiv sich über diese Sachen im Kopf macht und mit uns zusammen auch Lösungen entwickelt. Mhm. Wir haben deswegen, ich komme gleich auf die Frage zurück, aber gerade wegen Corona haben wir ganz früh gemerkt, es ist unser Ziel erstmal, dass da keiner mit dem Kopf lange unter Wasser kommt und dass wir die Sender in die Lage versetzen. Die Bürgersender sind ja über den Beitrag finanziert. Das war nicht das Riesenproblem. Aber gerade zum Beispiel die lokalen Fernsehanbieter, die ja dann sowieso schon oft prekär oder sehr schwierig sich finanzieren. Werbung im Lokalen geht immer mehr zurück, weil die großen Ketten das anders machen. Die gehen da nicht zu dem Fernsehsender in Sonneberg und sagen, hey, hier ist H&M oder hier ist Lidl, mach mal irgendwas. Die haben schon, müssen sehr, sehr innovativ sein, um zu überleben und machen das klasse. Aber auch darüber hinaus übrigens auch regionale Radiosender, auch landesweite, das kann man ja sagen, die Antenne, Landeswelle, auch Vogtlandradio und so weiter, kamen schon in Schwierigkeiten oder haben zumindest gesagt, wir brauchen, wenn wir wirklich hier einigermaßen unbeschadet rauskommen wollen, wir brauchen schon Unterstützung. Und deswegen haben wir A, versucht hier nach Corona mit Hilfe sehr eng mit der Landesregierung diese Mittel staatsfern weiterzugeben. Da gab es auch vom Bund Geld, gerade für Radiobereiche, für die landesweiten. Und es hat auch funktioniert. Aber, und ich bin auch sehr froh drum wirklich, dass wir hier sehr unkompliziert. Wir haben das auch sehr schnell gemacht von der Landesmedienanstalt und wir sind trotzdem, werden gerade geprüft von der vom Rechnungshof und ich bin da, ich klopfe dreimal auf Holz. Wir wissen, dass wir da immer auch sehr, sehr genau gucken müssen und haben wir auch gemacht. Mhm. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, ist, wie kann man Neues ausprobieren? Wie kann man neue Geschäftsmodelle entwickeln? Vielleicht auch, ja, mit vielleicht auch können auch Sender, die jetzt schon existieren, man sollte ja auch die, die da sind, vielleicht dazu bringen, mit anderen zusammenzuarbeiten, die Blogger sind, wie Sie es gerade beschrieben haben. Kann man da, wenn ja, welche Dinge entwickeln? Und deswegen haben wir schon früh übrigens, vor 2 Jahren, Aktionsprogramm nennen wir es. Ich finde das mittlerweile zu wenig passend, weil wir wollen es perpetuieren. Dann wäre das vielleicht eher so ein Förderprogramm lokale Vielfalt und Demokratie stärken in Thüringen, auf den Weg gebracht und haben am Anfang die Bürgermedien, die hier auch echt sehr prekär sind. Das kann man auch sagen. Das sind Vereine, die tragen. Wir geben denen, was wir geben können. Aber das ist auch nicht sehr viel gewesen, aus deren Sicht zumindest. Und da haben wir jetzt zumindest eine ganze Reihe von Projekten ermöglicht und tolle Dinge auf den Weg gebracht. Und dann konnten wir jetzt, das war schon vor Corona angelegt, einen solchen Aktionsplan auch für lokales Fernsehen machen. Und neben Volontären, die wir für die Bürgermedien ermöglicht haben und die übrigens auch dann sogar in den Außenbereichen, wo die Bürgerradios nicht so aktiv sind, Eisenach zum Beispiel, Wartburgkreis oder Jena bis Saale-Holstein-Kreis. Und die machen dann dort auch Inhalte und finden die, was toll ist. Und das haben wir auch so ein Volontärsprogramm für Lokalfernsehen hingekriegt. Und parallel noch als zweites Modul, gibt auch noch ein drittes, haben wir dem Lokalfernsehbereich gesagt, macht Projekte, aber kooperiert auch zum Beispiel mit Bloggern. Guck mal, unsere Erfahrung jetzt übrigens bei dieser Rundreise war, da kam nicht viel rum, weil es nicht viele gibt. Jetzt kann ich natürlich sagen, dass man, und das sind wir auch am Überlegen, wie wir Dinge, die noch nicht da sind, vielleicht zum Blühen bringen. Aber die Erfahrung zum Beispiel auf Nordrhein-Westfalen ist, da gab es eine Stiftung, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt hat. Da haben die Verleger sollten, die haben es ja nicht gemacht, aber die Medienanstalt recht viel Geld eingegeben auf das Land. Da hat man, ich hoffe, dass ich jetzt nichts Falsches sage, aber und auch nichts, was zu vertraulich ist, aber da hat man, das ist meine Erfahrung oder mein, was ich mitgeschnitten habe, schon ehemalige Watz- oder Funke-Journalisten und viele andere eben, keine Ahnung, ich will jetzt keine falschen Städte sagen, von Mahl über Düsseldorf, Duisburg. Man hat aber gemerkt, wenn man ihnen Geld gibt, 20, 40.000 für ein Jahr, dann machen die tolle Sachen. Wenn man das aber nicht mehr geben kann, dann werden diese damit aufhören. Und wir haben auch den Lokalfernsehleuten in dem Modul 2 gesagt, probiert Dinge aus, versucht neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, Kooperation. Mhm. Übrigens nur um Vollständigkeit halber das zu ergänzen. Wir haben ein drittes Modul noch bei den Lokalfernsehförderungen gehabt und das hat, finde ich, auch echt toll eingeschlagen. Und zwar arbeiten die lokalen Fernsehsender sehr eng zusammen. Das war vor Jahren übrigens anders, aber mittlerweile ist das so. Und haben gemeinsam das Thema Landespolitik stärker runtergebrochen in die Regionen. Das heißt, dort geht jetzt, es ist gar nicht finanzierbar gewesen vorher, dort geht jetzt mit dieser Förderung jeweils stellvertretend mal die Altenburger, mal die Gotha, mal die Erfurter und wie auch immer in den Landtag, nehmen die Themen mit auf, brechen die runter, sprechen mit den regionalen Abgeordneten, aber auch umgekehrt, greifen Themen aus der Region auf und bringen die dann in den Landtag mit rein und schaffen damit mehr Permeabilität, mehr Durchlässigkeit für diese Themen und schaffen vielleicht auch damit ein gut Stück mehr Diskurs. Und das ist auch wieder Demokratie, was wir am Anfang hatten.
Aber ist es nicht zu kurz gedacht, den Journalisten Geld an die Hand zu geben, zu sagen, macht tolle Projekte, was sie dann auch tun? Muss das nicht begleitet sein von einer, ja, von einem Coaching im Bereich, wie stelle ich mich denn finanziell sicher auf? Ich habe das jetzt bei Programmen aus Bayern gesehen zum Beispiel. Da gab es einen Aufruf, dass man sich mit seinem journalistischen Projekt bewerben kann, eine Förderung bekommt und dann wirklich ein Jahr lang gecoacht wird. Wie mache ich da ein Geschäftsmodell drunter? Wie baue ich meine Followerschaft auf? Wie mache ich den ganzen PR- und Marketingbereich, den ich ja als Journalist im Volontariat nicht lerne? Das muss ich doch dazugeben, um die Leute wirklich zu befähigen, dann langfristig etwas am Laufen halten zu können und unabhängig von den Fördergeldern, die ja nur ein Startschuss sein können.
Ja, genau. Also ich denke, dass wir sind ja noch am Anfang. Wir versuchen ja Politik gerade dazu zu bringen, was übrigens, ich hoffe, nicht sehr schwer wird, aber ich vermute nicht einfach ist, weil wir natürlich auch immer mehr in eine Finanzschwierigkeit und schwierige Finanzlage hineinkommen. Ja. Aber Ihnen klar zu machen, wie wichtig es ist. Ich sage ganz ehrlich, natürlich, Sie haben recht, auch Neues zu entwickeln, neue Modelle zu entwickeln. Da werden wir uns auch nochmal genauer schlau machen. Wir sind auch dabei, gerade genau diese Dinge uns intensiver anzuschauen und Ideen zu entwickeln und wahrscheinlich auch nochmal genauer mit Wissenschaft zusammenzuarbeiten. Aber der erste Schritt muss auch sein, wie die lokale Vielfalt auch machen. Zu Corona hatten wir eben gehabt, in diesen Zeiten, wo es wirklich schlimm war, ihnen, ich sag mal, ein Stück höher zu heben, damit sie Wasser treten können und auch nicht untergehen. Aber natürlich, dass sie für das normale Geschäft auch neue Dinge entwickeln und genau solche Sachen dann auch machen können. Und am Ende, denke ich mir, sind wir jetzt in einem Anfang eines Prozesses, der, ja, warten wir mal ab, in 7, 5, 6, 8, 10 Jahren uns vielleicht sagen wird, wie sehr lokale Vielfalt mit diesem Modell des bisherigen sogenannten Lokalfernsehens, die übrigens auch im Netz unterwegs sind und ganz, wie gesagt, viel auch neue Dinge ausprobieren, oder vielleicht sogar in eine neue Form von netzbasierten, vielleicht Blogger, YouTube, Journalisten, Freelancern hin uns entwickeln. Und die sind dann vielleicht, was ich jetzt nicht glaube, dann eher das Modell von gestern. Aber da ist sehr viel am Passieren und da ist auch sehr viel an neuen Erkenntnissen. Ich bin selbst auch Mitveranstalter als Landesmedienanstalt, als eines Lokalfernsehkongresses, wo diese Themen auch sehr stark in Potsdam jetzt wird das wieder stattfinden. Im September, wo wir mit diesen Themen uns auseinandersetzen und diskutieren. Und wir machen Veranstaltungen. Ich bin Vorsitzender des zweitgrößten deutschen Medienkongresses, der Medientage Mitteldeutschland aus Leipzig, die sich auch mit solchen Themen beschäftigen. Sie merken, es ist ein breites Zusammengehen und man hat sehr überschaubare Mittel und muss genau überlegen, wie man dann diese angeht. Da ist bei Bayern, Sie haben das Beispiel eben genannt, immer so ein bisschen um das Fußballbild zu nehmen, da schießt meistens Geld und auch Tore. Das haben wir nicht in der Masse und deswegen schauen wir mal lieber und versuchen dann auch ein bisschen zu kopieren, aber auch auf Thüringen dann vielleicht umzustricken und punktgenaues zu machen.
Inwiefern sehen Sie da die Kooperation mit Verbänden wie dem DJV als eine essentielle Funktion, um da voranzukommen?
Ich finde es enorm wichtig. Erstens, der DJV ist jetzt eine Gewerkschaft. Ich bin selbst sogar immer noch Gewerkschaftsmitglied. Das wäre enorm wichtig in der Demokratie, dass man diese Dinge auch ausbalanciert. Und ist aber viel mehr der DJV. Nicht nur ganz nah am Puls der Zeit, weiß genau, wie Journalismus ja funktioniert und wo er seine Schwächen hat, kann damit auch laut werden und laut geben. Und das hören auch andere und das können wir dann auch für unsere Arbeit verwenden. Und natürlich ist in Thüringen, Frau Reinhardt ist übrigens in der Versammlung der TLM, der Landesmedienanstalt, wir sind ja gar nicht drüber geredet, aber wird es jetzt auch nicht so sehr ausführen, als selbstständige Behörde nicht irgendwie einem Ministerium unterstellt oder so. Wir sind ja, ich sage jetzt mal, ein bisschen freischwebend. Ich bin ja auch im Wahlamt, bin ich irgendwie mit Handauflegen von irgendeinem Minister ernannt worden oder so und bin gewählt worden und bin aber gewählt worden von einem unabhängigen Gremium. Dort werden über 30 Menschen sind das, Männer, Frauen, hingeschickt von vielen Verbänden, Vereinigungen, ein bisschen auch von der Politik. Und dieses Gremium bei Rundfunkanstalten sind das ja die berühmten Rundfunk- und Fernsehräte. Bei uns nennt man sie Versammlung. Und diese sind frei und unabhängig und können auch nicht irgendwie von ihren Verbänden Sachen entgegennehmen, dass sie so und so abzustimmen haben. Und da ist Frau Reinhardt vom DJV mit drin, damit auch ein sehr früh übrigens Frau Erhardt und falls sie den Podcast hört, beste Grüße, jahrelang und ganz tolle, starke Kollegin in dieser Versammlung. Und ich bin mit Herrn Scholz eng, wir arbeiten oft und eng zusammen, sodass, um das jetzt zu beantworten, ich den DJV Thüringen, die DJV insgesamt und DJV Thüringen sehr schätze und auch um seine Kompetenzen weiß und mich freue, dass sie in dieser medienpolitischen und auch vielleicht Gesamtentwicklungsdebatte immer eine wichtige Stimme sind und auch gehört werden.
Ich will nochmal auf die Trennschärfe zwischen den Medienformen, die es ja in Thüringen gibt, hinausgehen. Denn Sie haben viel von den Bürgermedien erzählt, die eine sehr wichtige Funktion haben und auch sehr spannende Projekte zutage bringen. In meiner Wahrnehmung gibt es aber nochmal einen Unterschied zwischen journalistischen Projekten und Bürgermedien. Ich sehe die Bürgermedien als die Möglichkeit für Bürger auszuprobieren, Journalismus kennenzulernen, aus den eigenen Bereichen zu berichten. Inwiefern müssen diese Medienschaffenden dann aber auch an die Hand genommen werden von Journalistinnen und Journalisten, die Volontariate gemacht haben, die das Studium gemacht haben, die sich dem Pressekodex verschrieben haben? Und inwiefern wird das vielleicht auch schon gemacht, dass ja Kolleginnen und Kollegen da als Mediatoren, als Coaches mit eingesetzt werden?
Also ich ein bisschen widerspreche ich. Ich weiß nicht, ob ich will es auch nicht überhöhen, was die Bürgermedien machen, aber wir haben zum Beispiel auch im Rahmen der Corona-Berichterstattung uns das ganz genau angeschaut, was dort gelaufen ist, von Eisenach bis über Nordhausen bis Südthüringen, Jena und so weiter, Saalfeld und. Wie kann ich alle aufzählen? Sowohl im lokalen Fernsehen, aber das ist ja ein anderes Thema, aber eben auch im Bürgermedienbereich. Wir waren wirklich baff. Und nicht, weil ich das jetzt irgendwie da eine Nähe habe zu diesen Sendern oder so, und das Thema mir sehr liegt, das muss ich zugeben, ist schon der Fall. Mhm. Aber wir waren wirklich baff, weil wir gesehen haben, wie viel die von Tag 1 an Information, an Gesprächen, an neuen kreativen Möglichkeiten zum, keine Ahnung, Gottesdienst, Lesungen, Theater, Aufführungen, die dann irgendwie audiomäßig, also gemacht haben, um Menschen vor allem zu informieren und haben damit auch das erfüllt, was seit 2014, da gab es einen ganz großen Modellwechsel der Bürgermedien in Thüringen auch von ihnen erwartet wird. Wir haben nämlich vor 2014, ohne es jetzt zu sehr auszuführen, da hatten wir offene Kanäle und nicht kommerzielle Lokalradios und ein offener Kanal, das gebe ich Ihnen schon recht. Da kommt so ein Bürgerin, Bürger kommt an und da sitzt dann, ist jetzt sehr plakativ, jemand, der das betreibt und dann sagt der Bürger, ich möchte gern zu dem Thema X was machen und dann nimmt man ihn in die Hand oder sie. Und dann macht er das selbstständig, ist auch völlig dafür verantwortlich. Also der Herr Müller und die Frau Meier könnten, wenn sie da Fehler machen, dann auch von der Aufsicht dann ein Problem kriegen. Gab es nicht oft und die waren da sehr, sehr verantwortungsvoll, aber ist so. Jetzt haben wir reingeschrieben, dass die Bürgerradios sich bewerben konnten, die Vereine, um diese Lizenz, haben die gekriegt, haben auch diese UKW meistens, Lizenz ist ja damit gleich verbunden. Und die redaktionelle Verantwortung liegt bei den Chefredakteuren, den Geschäftsführern in aller Regel. Und die machen mit vielen Redaktionsgruppen Inhalte. Und sie haben drei Pflichten. Das eine ist, sie sollen sich sehr stark vernetzen in der Region. Also nicht irgendwie was werden, das keinen Menschen interessiert, weil es geht um öffentliches Geld. Und ich finde, da muss man auch deutlich machen, dass sie auch was zurückgeben. Das zweite, sie sollen ganz stark auch lokale Themen aufgreifen. Nicht jetzt Konkurrenz machen, aber es ist in der Ergänzung zu bestehenden, manchmal sich übrigens teilweise zurückziehender Publizistik im Bereich anderer Medienwelt. Und dafür muss man auch Menschen finden und dann auch sie befähigen, die Interviews zu machen. Das ist semi-professionell. Sie haben natürlich recht, Sie sind Journalistin und wenn jemand das studiert hat, gelernt hat, volontiert hat, ist das eine ganz andere Nummer. Aber ich bin wirklich baff. Und wir überprüfen ja auch manchmal die Sachen, werden auch hingewiesen, wie verantwortungsvoll und wie, wir machen da Fortbildung, Sie haben ja danach gefragt, wir geben da Möglichkeiten, das auch zu lernen, semi-professionell, und da gibt es auch mit Sicherheit Kollegen von Ihnen, die das und Kolleginnen, da auch das unterstützen und nur so kann man ja auch dann vor Ort besser werden. Aber das ist die zweite große Aufgabe. Bitte findet Themen der Region und breitet sie auf. Das kann aber auch eine Musiksendung sein oder was anderes, aber es geht ja darum, dass man am Schluss auch dort Verantwortung hat. Und das Dritte, was drinsteht, und ich fand das sehr spannend, weil das echt, ich glaube, in keinem Land so steht. Wir haben gesagt, ihr habt eine Verantwortung, auch Menschen zu befähigen, Medien zu verstehen, Medienbildung zu vermitteln. Und deswegen machen sie dann natürlich auch Projekte. Die haben in aller Regel auch Medienkompetenzmenschen eingestellt, die das können, Pädagogen. Und die machen Projekte mit Kindertagesstätten, mit Schulen, mit außerschulischen Jugendhäusern, mit Familienzentren, mit Generationenhäusern, im Altenheim und vieles mehr. Und diese drei Sachen, vernetzt euch, versucht diese Themen der Region zu finden und macht Medienbildung. Das ist, ich sag mal, auf dem Rücken geschnallt, das ist die Aufgabe von Bürgerradios. Und natürlich sind die nicht wie ein kommerzielles, wo 3, 4, 5 Journalisten sind, Bürger oder Radio aufgestellt. Aber sie haben schon einen gewissen Anspruch und setzen den um. Und wir schauen uns da auch das immer wieder an. Und ich bin wirklich froh, wie dort Inhalte und Verantwortung auch gelebt wird und wie sehr Menschen von vor Ort ihr Bürgerradio erhalten. Ein bisschen hoffe ich, dass auch die Kommune meistens geben die ein bisschen was dazu. Die sollen die nicht beeinflussen, da schauen wir auch drauf. Aber dass die noch ein bisschen nach, was nachlegen, weil die Finanzierung dieser Bürgerradios wird in Zeiten von steigenden Preisen wird immer, immer schwieriger. Aber das ist ein anderes Thema. Da arbeiten wir gerade auch mit dem Land, auch mit den Kommunen zusammen und versuchen da ein Stückchen was rauszuholen.
Wie sieht es da mit Sorgfaltspflicht und Pressekodex aus?
Ja, gilt absolut. Mhm. Also das wäre auch ein Unding, wenn hier, sag ich mal, wenn jetzt, verrücktes Beispiel, wenn sich jetzt da irgendein Querdenker ans Mikrofon setzt und erzählt, Corona gibt's gar nicht, sag ich jetzt mal, oder irgendwelche anderen Sachen und Fake News ist, finde ich, so einen blöden Begriff. Ich finde, das ist Lüge, ja, und lügt. Ja. Und dann Richtig. Wird natürlich auch entsprechend von Seiten der Landesmedienanstalt wieder aktiv werden. Nein, das gilt natürlich und die sind auch natürlich aber nicht, man muss das auch ein Stück abgeschwächt sehen, aber das ist, ich wüsste wirklich ganz, ganz wenige Fälle, wo es zu Schwierigkeiten geführt hat. Weißt du, gerade im Nachbarland Sachsen-Anhalt, da ging es mal irgendwie um politische Werbung und andere Sachen, aber sehr, sehr, sehr verantwortungsvoll und ich bin da auch ganz stolz auf die Bürgerinnen und Bürger, wie sehr sie ihr Bürgermedium dann auch ja, zugutehalten und auch aufrechterhalten und weiterentwickeln helfen.
Gucken wir mal auf die zweite große Säule, von der Sie vorhin schon gesprochen haben, die Medienkompetenz. Das ist ja eine große Aufgabe der Thüringer Landesmedienanstalt. Sie machen ganz viel mit Schulen und Schülern, um das Thema Medienkompetenz in die jungen Thüringer reinzubekommen, also wirklich zu erklären, wie lese ich Medien, wie sehe ich Medien an, wie höre ich Medien, wie gehe ich kritisch mit Medien um. Was sind Ihre Erfahrungen dabei? Was kommt für Feedback von den Schulen?
Also auch kein Widerspruch, sondern nur eine Ergänzung. Wir verstehen mittlerweile Medienbildung viel, viel weiter. Als ich bin jetzt seit 12 Jahren in diesem, ich finde das sehr spannenden Amt, aber als ich in anderer Funktion vor vielleicht 20 Jahren auch ein Stück das Thema Medien und Bildung in Thüringen mitverantworten durfte und auch entwickeln durfte, haben wir da, glaube ich, schon auch in den Ländervergleich. Das kann man auch sagen. Da war so ein bisschen Thüringen schon Trendsetter und Vorreiter. Da haben wir schon Maßstäbe gesetzt und zumindest uns bemüht, hier frühzeitig Sachen zusammenzubringen, die bisher hier getrennt waren. Medien und Bildung war, heute ist es in aller Munde, war übrigens 1996, wir waren das erste Land thüringenweit, in dem ein Gesetzgeber gesagt hat, das ist ein wichtiges Thema, und bitte kümmert euch Medien darum und speziell du Landesmedienanstalt, geh bitte bei diesem Thema ganz engagiert voran, haben wir auch gemacht. Der Urknall, den soll, wird ja immer gesagt, der Urknall für den privaten Rundfunk war in Ludwigshafen Mitte der 80er Jahre und der Urknall für Medienbildung war so ein bisschen in Thüringen Mitte der 90er Jahre. Mhm. Wir haben natürlich auch heute noch ganz, ganz viele Projekte in Schule gemacht, weil Schule ist der Ort, wo sie, da kann ja auch keiner, na, das ist jetzt aber, sind ironisch gemeint, kann keiner flüchten. Aber da sitzen ganz viele junge Menschen aus ganz verschiedenen Herkünften, mit Migrationshintergrund und ohne, vielleicht etwas prekärer Hintergrund oder nicht so. Eltern, die sich kümmern, Eltern, die sich nicht kümmern und so weiter. Und sie haben Jüngere und etwas Ältere. Das kommt ihnen drauf an. Und das ist schon sehr spannend. Also Schule, und es ist ja auch so, dass man, wenn man jungen Menschen was beibringt, die vergessen das in aller Regel nicht. Und gerade wenn wir das mit unseren Mitteln, und wir machen das mit großer Spaß und Enthusiasmus und kriegen dann ein riesen tolles Feedback. Meistens rufen Schulen dann gleich wieder an, sonst können wir wieder demnächst wieder ein Projekt machen. Aber wir sind ja auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen da auch begrenzt. Aber Schule war der Anfang. Und Lehrer fit machen gehört natürlich genauso dazu, Lehrerfortbildung zu betreiben. Wir arbeiten da sehr eng mit dem TILM, mit dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrerentwicklung, Medien, furchtbarer Name, aber zusammen. Mhm. So, aber dann geht es natürlich auch ganz schnell darum, auch vielleicht außerschulisch was zu machen. Jugendhäuser, wenn Sozialarbeiter sich mit dem Thema interessieren, auch die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter fit zu machen. Dafür zu sorgen, dass auch Kommunen in ihren Jugendhäusern das Thema Medienbildung verstehen und das dann auch Geld in die Hand nehmen. Wir haben auch sehr daran gearbeitet, mit vielen Unterstützungen, dass, ich weiß gar nicht, wir sind da auch, glaube ich, recht früh deutschlandweit gewesen, dass im Landesjugendförderplan das Thema Medienbildung eine Rolle spielt, aber eben auch in den kommunalen Jugendförderplänen mit drinsteht. Und so dass das Thema außerschulische Medienbildungsarbeit auch wichtig ist. Parallel ging es auch in den Kindertagesstätten los. Diese Bewahrpädagogik der ersten Jahre hat ein gut Stück diffundiert und ganz viele Erzieherinnen und Erzieher haben gesagt, lasst uns doch mal, weil Medien beginnt ja nicht erst mit 6.
Richtig.
In der Schule. Lasst uns doch mit den Kids mal was machen. Und dann waren Tablet-Geschichten und andere Sachen, die haben kleine Trickfilme gemacht, haben vielleicht verstanden, wie das funktioniert und. Ich will es jetzt nicht zu sehr ausführen. Große Erfahrungen machen wir, viele Fortbildungen, tolle Projekte. Und dann neben Kindergarten, Kindertagesstätten, Schule, außerschulisch ist auch die Familienwelt ganz wichtig. Ich glaube persönlich übrigens, dass es der wichtigste Ort ist neben der Schule, wo Medienbildung, kritischer Umgang überhaupt gelernt, diskutiert und auch dann vielleicht weitergegeben wird. Also wenn die Älteren, die Eltern und die Großeltern den Jüngeren erklären, was wichtig ist, Werte, dass man was macht oder nicht macht, dass man niemanden beschimpft, dass man niemanden auch vielleicht eine Verantwortung hat mit seinem Netz, im Social Netzen, dass man dort wirklich am Ende groß aufpassen muss und so weiter, dass man auch nicht, man schickt ja auch, die Kinder gehen ja durch die Stadt, meistens auf einem gewissen Alter selbstständig, haben ja nicht irgendwie jemand hinten dran und die gehen nicht in die Rotlichtviertel oder in die schlimmen Ecken in aller Regel. Oder wenn, dann wissen sie, dass sie vorsichtig sein müssen. Das ist ja auch mitgegeben worden. Und dieses gilt genauso für das Netz. Also Familienpolitik. Ich bin selbst berufen worden von der Familienministerin in einen neuen Landesfamilienrat. Und dort habe ich versucht, es mir auch gelungen, das Thema Medienbildung für die Familienpolitikarbeit hineinzubringen, auch Mittel dort zu verwenden für diesen Bereich. Und dann geht es noch weiter in den Bereich der Seniorinnen und Senioren. Es ist enorm wichtig, gerade in diesen Zeiten von Desinformation, dass wir Menschen, die vielleicht meinen, das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, die vielleicht meinen, alles zu verstehen, aber zu erklären, dass das Netz echt nicht einfach ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, Frau Friedrich, geschieht ja mir noch oft, dass ich reinfalle. Oder nicht ganz so oft, aber das ist echt, dass ich nachdenke, wenn ich, bevor ich auf die Mail klicke und den Anhang, kenne ich den, kann der das wirklich oder sie wollen? Und wenn ich eine Telekom-Rechnung kriege, sage ich, warum kriegst du die Telekom-Rechnung? Habe ich das angeklickt, dass ich die kriegen soll? Oder wenn ich auf die PDF klicke, passiert was mit meinem Rechner? Und wir müssen Seniorinnen und Senioren auch zugestehen, dass das hat eine wahnsinnige Geschwindigkeit, das Netz, dass sie hier auch, ja, Lernbedarf haben, und wenn wir die, da kann da niemanden, der erwachsen ist, dazu bringen, lernen zu müssen. Das macht man nur freiwillig. Elternabend ist da so ein Beispiel, da machen wir ganz viel. Aber auch Volkshochschulkurse gibt es ja da, das machen nicht wir, aber man kann, wenn man will, lernen. Aber Senioren und Senioren haben ganz oft ein riesiges Interesse daran, erstens zu verstehen, was dort läuft, zweitens
natürlich
auch technisches bisschen zu verstehen, weil die Kids und die Enkel benutzen das nicht bloß wegen WhatsApp und Co., aber drittens auch selbst sich zu verwirklichen. Die fahren noch viel weg, die machen noch ihre Fotobücher und. Und diese Sachen, wir haben zum Beispiel in Gera ein Thüringer Medienbildungszentrum der TLM. Dort passiert ganz viel im Bereich Senioren und Senioren. Wir sind dort auch ausgezeichnet worden mit dem Kompass, also so ein bundesweites Label. Da passieren ganz viele tolle Aktivitäten. Sie merken, und jetzt bin ich doch ein bisschen enthusiastischer geworden, als ich sein wollte, aber von der Kindertagesstätte bis zum, ich übertreibe mal ein bisschen, aber auch ist es manchmal im Seniorenheim, muss Medienbildung eine Rolle spielen. Und wir versuchen, viele Sachen anzubieten. Wir können da nur Tropfen auf heiße Steine tröpfeln lassen, wollen auch dem Land klar machen, haben da auch schon, denke ich, Erfolg, wie wichtig es ist, und wollen versuchen, viele Akteure, die noch Luft nach oben haben, um es höflich auszudrücken, dazu zu nicht überreden, ihnen deutlich zu machen, dass sie hier eine große Verantwortung haben und auch vieles tun müssen. Und am Schluss, denke ich mir, wird dann peu à peu das Land, aber natürlich vor allem die Menschen darin, medienkompetent.
Die Pandemie hat ja sehr deutlich gezeigt, wie schwierig es gerade für die nicht mehr super jungen, aber auch noch nicht ganz alten Thüringer es ist. Ich bleibe jetzt einfach mal bei Thüringen, aber wir können da auch Deutschland oder weltweit sprechen. Wie schwierig ist es einzuschätzen, welche Information ist denn richtig? Was sind denn Fakten? Wie unterscheide ich Fakten von Fake News, von Lügen, von Manipulationen? Wenn ich mir die Diskussionen auch in familiären Chatgruppen anschaue, lasse ich mich impfen? Ist Corona wahr? Jemand hat mir gesagt, das ist ja, das kommt von denen und das ist alles übertrieben und es sterben gar nicht so viele Menschen. Wenn ich mir anschaue, welche Menschen dann plötzlich ins Schwimmen geraten, von denen man dachte, dass sie durchaus in der Lage sind, einzuschätzen, was Fakten und was Lüge ist. Wie erreichen wir die? Denn wir können ja jetzt Erwachsene nicht an die Hand nehmen, wie wir das mit Schülern können. Wir können Erwachsene auch nicht in Seniorenheimen treffen. Sie haben ihr eigenes Leben. Wir müssen sie dazu bringen, dass sie freiwillig sich weiterbilden. Und wer erstmal an dem Punkt ist, freiwillig zu kommen und sich weiterzubilden, der hat ja die erste Hürde schon überschritten. Aber wie kriegen wir denn diese Menschen, die in diese Fallen reintreten, dazu, zu uns zu kommen?
Das hat viele Facetten, diese Frage. Ich finde die auch sehr, sehr spannend. Die treibt mich auch sehr um. Die hat viele Facetten. Ich versuche mal ein paar abzuarbeiten. Das eine ist, vor allem braucht es Qualitätsjournalismus. Also es braucht Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Es braucht übrigens Geschäftsmodelle und auch verantwortliche Unternehmen und auch Bürger, die das dann finanzieren, die auch das ermöglichen. Und das ist echt ein Problem in diesen Zeiten. Ist jetzt ein anführendes anderes Thema, aber es braucht Qualität. Weil ohne Qualität, wenn ich nicht weiß, das ist das Zweite, ich muss wissen, wo finde ich diese Qualität. Das ist das A und O von Medienbildung. Und deswegen habe ich jetzt, komme ich gleich nochmal drauf zurück, aber mir geht es nicht um einen paternalistischen oder maternalistischen Anspruch zu sagen, wir wissen schon, was gut ist. Ja. Und das zeigen wir dir oder ihnen. Sondern mir geht es darum, dass wir, weil unser Ziel als Medienanstalten ist Freiheit ermöglichen und nicht Menschen zu sagen, was wahr und falsch ist. Sie müssen in die Lage versetzt werden, vor allem, dass sie sich selbst diesen Weg durch dieses Dickicht bahnen, durch diesen Urwald oder in diesem Meer wissen, wohin sie segeln wollen. Und wo die, keine Ahnung, Fahnen wehen, wo sie sagen, da gehe ich hin. Da ist, glaube ich, ein Stück Wahrheit zu finden oder zumindest eine gewisse Objektivität. Und deswegen möchte ich gar nicht sagen, es kann nämlich auch sein, dass ich oder sie, wir beide und viele andere irren in vielen Sachen und nur meinen, wir hätten recht. Es geht nicht darum, dass wir unsere Wahrheit, unsere Sicht irgendjemand vermitteln, sondern es geht darum, dass wir jemand das Handwerkzeug vermitteln, gerade Jüngeren, aber auch Älteren, wo man Qualität findet und diesen Diskurs dann auch dann hoffentlich mit guten Mitteln, die nicht mit Hass und Hetze verbunden sind, auch ausführt. Und
selbstverständlich.
Wenn es wirklich so ist, dass ich Menschen in Lage versetzen will, das zu finden, ich benutze immer so ein klein bisschen das Stichwort und das Bild des Strickens. Ich finde nämlich, dass man Medien selbst und auch das Thema Medienbildung damit in aller Regel nicht vermitteln kann, nur mit irgendwelchen Plakaten an der Wand oder Spots im Fernsehen, im Radio. Wenn ich selbst mal Medien gemacht habe, dann kann ich auch plötzlich sehen, wie ich mit Schnitten vielleicht Sinn verändern kann oder zumindest leicht touchieren kann. Ich kann sehen, wie ich vielleicht, wenn ich Fernsehen mache oder YouTube-Videos oder kleine Geschichten im Netz, wie ich mit dem Bild spielen kann, dem Hintergrund schon und so weiter. Und also, das ist wie beim Stricken. Ich muss diese Nadel in die Hand nehmen, um am Ende das Ergebnis auch bewerten zu können, wenn ich mal sehe, woanders, was da gemacht wird. Und jetzt zurückzukommen, bin absolut überzeugt, dass wir Menschen in die Lage versetzen müssen, zu verstehen, wo sie Qualität finden, schon von jung an ein Gefühl dafür zu bekommen. Das ist auch kein Geheimnis, auch sehr, sehr oft öffentlich-rechtlicher Rundfunk, logischerweise ist auch deren DNA. Aber genauso haben private Medienveranstalter eine Verantwortung und die, so wie ich es beurteilen kann, wir überprüfen das ja auch, nehmen die auch wahr, sind auch Orte von Qualitätsjournalismus. Und wir müssen nur ein bisschen auch immer genau verstehen, dass diese, gerade die Privaten, sich anders finanzieren. Da ist ein Werbeumfeld, das sie schaffen müssen, damit Menschen auf Werbung schauen. Das ist halt so angelegt. Und das dritte große Thema, Internet, ist so schwer zu durchschauen und so schwierig, weil wir gar nicht wissen, oft sind natürlich die Inhalte aus diesen Qualitätsmedien dort zu finden, aber eben auch nicht unbedingt nur solche. Im Gegenteil, sogar ganz viele andere. Und wir müssen erkennen als Nutzer, ob hier Qualität ist oder nicht. Und ich kann Ihnen nur ein Beispiel sagen. Wir haben jetzt ganz frisch von der Politik als Landesmedienanstalt. Wir sind da nicht im Wahrheitsministerium und gar nichts anderes. Ja, wir versuchen wirklich, Menschen zu befähigen, aber auch im Jugendschutz genau Inhalte zu finden und diese jugendschutzgefährdenden Inhalte oder entwicklungsbeeinträchtigenden Inhalten zu helfen, dass sie entfernt werden. Aber zum Beispiel jetzt im Bereich von Journalismus haben wir ganz frisch letzten November mit einem neuen Medienstaatsvertrag, gibt es einen Paragraph 19, das an die Hand bekommen, was es so noch nicht gab, und hat gesagt, mit meinen Worten jetzt von Seiten der Politik, von Seiten des Gesetzgebers im Staatsvertrag, wenn ihr Blogger, Videojournalisten, Leute, die auch kommerziell unterwegs sind, aber wenn ihr regelmäßig was ins Netz stellt und auch journalistisch, redaktionell unterwegs seid, habt ihr bestimmte Grundprinzipien zu beachten. Das ist nämlich wir haben vorhin schon, das Wort ist schon mal gefallen, den Pressekodex. Werbung zu trennen, keine politische Werbung. Also, und wenn ihr das beachtet, ist alles gut. Und bitte begebt euch auch, hat die Politik gesagt, entweder in Selbstkontrolleinrichtungen, ihr müsst das nicht, aber es wäre gut, also zum Beispiel gibt es die FSM, Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia und andere, weil dort auch diese Dinge ein Stück betrachtet und interne Korrektur- oder Hilfsmaßnahmen passieren. Wenn ihr das nicht macht, sagt dann die Politik, dann sind die Medienanstalten da. Die kümmern sich dann auch. Und deswegen haben wir uns eine ganze Reihe von diesen Bloggern, die, sie haben das Thema Corona genannt, aber auch andere Themen, die irgendwelche Dinge ins Netz schicken, angeschaut und haben, übrigens haben wir auch Schwerpunktanalysen gemacht, wo wir gerade sehr extreme Inhalte uns angeschaut haben und haben alternative Medien, Influencer als Multiplikatoren uns angeschaut und haben dann eine ganze Reihe von Dingen gefunden, die dann zu Aufsichtsverfahren führen, aber haben auch ganz vielen anderen gesagt, bei diesem Paragraph 19, erstmal mit einem Hinweis schreiben. Übrigens, das hat der Gesetzgeber neu geregelt. Kleiner Hinweis, Freunde, und nicht bös gemeint, ändert es bitte oder nehmt die Sachen raus. Wenn ihr zum Beispiel auf eine Umfrage verweist, die muss übrigens, ihr müsst dann sagen, ob sie repräsentativ ist. Und wenn sie das nicht ist, dann muss das erkennbar sein. Und eine ganze Reihe von Leuten haben dann Sachen rausgenommen oder verändert und angepasst im Sinne von journalistisch wertvoller, qualitätsreicher. Und andere haben geschrien und gesagt, wir lassen uns doch hier nicht, ja, das ist keine Zensur, wir lassen uns doch hier nicht eine Zensur irgendwie über uns ziehen. Und dann werden diese Dinge auch entsprechend dann weiter von uns geführt und auch besprochen. Und im Zweifel müssen wir da auch dann aktiv werden. Und dann gibt es Aufsichtsverfahren, das klären wir dann auch. Und dann wird ein Richter entscheiden, ob wir Recht hatten oder vielleicht sogar die.
Das heißt aber, ich kann, wenn ich solche Sachen sehe bei Medien, mich auch an die TLM wenden und sagen, mir ist da was aufgefallen, das sieht für mich fishy aus, könnten Sie da mal drauf gucken?
Natürlich. Wir haben auch ein Portal programmbeschwerde.de, wo ganz viel bei uns genannt wird. Es ist ganz übliche Praxis. Wir sind, das wissen viele vielleicht gar nicht und dankbar bin ich deswegen auch für die Frage im Bereich Telemedien. Also das Netz ist sehr voll von Telemedien, die eine größere Anzahl von Menschen erreichen wollen. Nicht nur, wenn wir beide uns jetzt was zuschicken, dann wäre es kein Telemedium, das ist dann Point-to-Point. Aber wenn es Point-to-Multipoint wird, so ein Telemedium und auch eine gewisse Anspruch hat, Menschen zu erreichen und dann auch journalistisch teilweise wird, dann wird es eben auch ähnlich wie bei Rundfunk, ähnlich wie bei also Hörfunk und Fernsehen, auch bei Presse, mit größerer Verantwortung verbunden sein. Und wir sind im Bereich der Telemedien schon seit vielen, vielen Jahren im Jugendschutz unterwegs. Ich bin selbst stellvertretender Vorsitzender der bundesweit tätigen Kommission für Jugend- und Medienschutz, wo dann viele schlimme Internetseiten landen, wo viele Sachen landen, die dann auch in den Social-Media-Accounts zu finden sind, wo wir dann jetzt übrigens viel stärker auf diese zugehen und auch die Host-Provider überzeugen, Dinge stärker herauszunehmen. Sie müssen es jetzt auch ein bisschen stärker bei Regeln, auch sich im Bundesweiten geändert haben. Aber da ist noch viel Luft nach oben. Wir arbeiten im Internet schon sehr stark als Aufsicht im Jugendschutz. Und jetzt mit großen Fingerspitzengefühl machen wir das auch im Bereich, wenn es journalistisch-redaktionell ist, weil wir wollen überhaupt nicht hier in den Ruch kommen, irgendwelche Inhalte zu begrenzen, sondern wir sind, das habe ich ganz am Anfang gesagt, wir stehen wirklich für Artikel 5, für Freiheit und garantieren Freiheit, aber wir sind eben auch berufen als Aufsicht, dort, wo Rechte verletzt werden, auch darauf hinzuweisen, aktiv zu werden.
Was macht denn die Thüringer Landesmedienanstalt für Journalistinnen und Journalisten? Welche Angebote gibt es?
Wir sind, und ich nehme jetzt auch mal die Bürgerjournalisten, die haben sich, glaube ich, auch mitgemacht, auch dazu, aber natürlich auch die anderen. Wir sind erstens überschaubar in unserer Größe. Die Thüringer Medienanstalt hat roundabout 30, nicht ganz 40 mit ein paar anderen dazu, die so im freien Bereich wirken, die uns vielleicht helfen, wenn wir Projekte machen. Menschen, die sowohl in Erfurt als auch in Gera hier unterwegs sind und sehr viel ins Land hineingehen. Und wir bieten eine ganze Reihe von Fortbildungen an, aber das ist wahrscheinlich bei weitem nicht so viel, wie man es bräuchte. Das kann man uns auf der Seite www.tlm.de dann auch finden, wo man zu Fortbildungen kommen kann, zu Veranstaltungen kommen kann, wo man auch erfährt, wenn, auch über uns, jetzt mache ich doch ein bisschen Werbeblock, also jetzt müsste ich eigentlich ein akustisches Signal senden, unser Newsletter auch auf www.tlm.de zu finden. Es hat genau diese Dinge auch mit drin, damit jeder und jede, die Interesse hat, haben an unseren Dingen, sich melden kann, auf uns zugehen kann, auch vielleicht übrigens Vorschläge machen kann, was gerade notwendig ist aus ihrer Sicht. Aber das ist überschaubar, deswegen habe ich ein bisschen am Anfang etwas relativierend. Das ist überschaubar vom Geld, was wir dafür haben und ist auch überschaubar von Man- und Woman-Power, was wir dafür einsetzen können. Aber wir machen das und arbeiten da auch mit anderen zusammen und ich bin da auch, manchmal gucke ich rein oder interessiere mich auch natürlich inhaltlich dafür. Da geht es auch um übrigens unser Medium gerade eben, um Podcasts. Da geht es um das Netz, da geht es um Social Media, da geht es um aktuelle Entwicklungen. Und manchmal ist es ein ja, meistens sogar, sind sehr teure, aber auch wertvolle Referenten. Und das ist ja das Tolle, dass dann plötzlich jemand auch die Chance hat, für einen Tag vielleicht oder zwei Tage neue Marketingkonzepte, neue Geschäftsmodellentwicklungen und so weiter zu verstehen und mitzunehmen und nicht bloß irgendwie bei Zoom sitzt. Das ist toll, aber wirklich einen Mensch sieht, auch ihn fragen kann oder sie und danach auch nochmal Kontakt halten kann. Und solche Sachen machen wir auch.
Jetzt haben wir einen riesigen Rundumschlag gemacht über die TLM. Ein Geburtstag ist ja auch immer ein bisschen Anlass, in die Zukunft zu schauen und eine Wunschliste zu machen für den Jubeljahr. Was ist denn Ihre Wunschliste für die TLM?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, da hätte ich ein ganz großes Portfolio und das wäre auch wieder abendfüllend. Aber ich glaube, mir geht es vor allem darum, dass wir Menschen haben in Thüringen, die sich immer mehr mit diesem Thema freie Medien, die Bedeutung von freien Medien, auch wenn es teilweise einen Rundfunkbeitrag kostet zum Beispiel, die Bedeutung von Menschen, die sich einen Kopf machen, wirklich komplizierte Dinge zu eruieren und aufzudröseln und dann zu vermitteln und nicht uns irgendwie zu manipulieren. Also meine allererste Hoffnung wäre für ein demokratisches Miteinander, für Diskurse in Frieden und Freiheit und nicht in Hass und Hetze, dass wir also Menschen haben, die das estimieren, verstehen. Auf der anderen Seite übrigens aber auch viele haben die Lust, so wie Sie, aber auch andere Journalistinnen und Journalisten, die Lust haben, dieses zu machen. Hauptberuflich natürlich echt nicht einfach. Und da habe ich großen Respekt vor, weil gerade es gibt nicht ganz viele super bezahlte Jobs da, sondern viele auch, die nicht so gut bezahlt sind. Und ich habe deswegen riesen Respekt davor, wenn man diesen Weg geht und die Dinge macht und damit auch Gesellschaft und Demokratie verändern kann. Aber auch, das sage ich ganz ehrlich, habe es ja eben auch schon erwähnt, im semiprofessionellen Bereich, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen hier die Themen der Region finden, wir wollen hier über Dinge und mit Menschen sprechen, die uns ausmachen als Region, wir sind Heimat. Also das wäre das der größte Wunsch. Also Menschen zu finden und Demokratie zu ermöglichen mit Journalismus, aber natürlich auch Medienbildung bei den Nutzerinnen und Nutzern, den Zuschauerinnen und Zuschauern und Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie wirklich das auch verstehen. Mir geht es überhaupt nicht darum, hier irgendwelchen Menschen zu sagen, hey, ich weiß es besser und den Finger zu heben, sondern mir geht es wirklich darum, auch Bewusstsein zu schaffen für das, was ich eben gesagt habe, für wertvollen Qualitätsjournalismus und den Anspruch hier, diese Schwierigkeiten unserer Welten, die werden nicht einfacher, zu ergründen und darüber dann Diskurse zu führen und dann am Ende natürlich auch irgendwann mal übrigens auch Wahlstimmen, was wir jetzt ja bald wieder machen können, abzugeben. Am Ende ein Teil einer Demokratie zu sein, die die besten Lösungen sucht. Und jetzt war das ein bisschen hoch vielleicht, aber ich würde mir wünschen, wenn wir, ich weiß übrigens auch Ministerpräsident Ramelow, aber auch andere von anderen politischen Couleurs in der Thüringer Medienpolitik hinter uns, wenn wir ein Stück mehr Mittel dafür haben als dann das Medienanstalt. Wir arbeiten da, glaube ich, wirklich mit Ihnen und anderen ganz stark zusammen als Journalistinnen und Journalisten, dass wir diese Dinge weiterentwickeln. Wir haben 1,89% seit 2009 keine Erhöhung. Ich werbe dafür. Der Ministerpräsident hat bei unserem 30. Geburtstag gesagt, war da echt auch dankbar, obwohl ich weiß, dass er eigentlich alle Ministerpräsidenten überzeugen müsste und es wohl nicht so einfach hinkriegt. Er sagte, gebt doch denen auch für diese Medienbildungsarbeit, auch für lokale Vielfalt, diesen Landesmedienanstalten, nicht 1,89, sondern wenn es geht, sogar 3%. Und wenn es in diese Richtung gehen würde, wäre ich echt froh. Also ich hätte schon, gebe ich ehrlich zu, ein bisschen mehr Geld für diese Arbeit und würde damit auch das lokale, regionale Informationsangebot und die Medienbildung ausbauen. Und natürlich aber auch das, was wir ganz am Anfang hatten, Gutachten machen, Start-up mitentwickeln. Auch da sind wir mit dem Digitalministerium zusammen. Und hoffentlich, und vielleicht das als Letztes, hoffentlich gehen wir in eine Welt, die nicht ihre Geschäftsmodelle im Netz, die nicht Menschen manipulieren oder mit furchtbaren Sachen irgendwie, die am Schluss dann entwicklungsbeeinträchtigend und jugendgefährdend sind, mit denen konfrontieren wollen, damit sie es entweder lange angucken oder gegruselt werden oder vielleicht sogar sich selbst zwar vielleicht daran delektieren. Man ist erwachsen, darf bestimmte Dinge machen im Netz, aber so als Beifang werden die Jungen halt einfach mitgenommen. Dass wir also ein bisschen etwas weniger jugendgefährdendes Internet haben und hier auch neue Ideen und Modelle und auch vielleicht auch verantwortlichere Anbieter haben werden. Das ist, jetzt war es dann doch ein bisschen viel, vielleicht ein Potpourri oder ein Strauß von Wünschen, aber das wäre das, was ich als nach 30 Jahren so ein bisschen TLM mit an die Wand schreiben würde.
Herr Fasko, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Die TLM ist übrigens nicht nur in unserem Podcast vertreten, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, hat selber zwei Podcasts, die man sich auf jeden Fall gut und gerne anhören kann, machen sehr viel Spaß zum Reinhören. Und Reinhören lohnt sich natürlich bei uns auch in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich, wenn ihr Feedback für uns habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns bitte an unsere E-Mail-Adressen oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und freue mich auf das nächste Mal.
Danke, Frau Friedrich. Und es hat großen Spaß gemacht. Und ich freue mich, wenn es viele zuhören.